Wir haben ja vergangenen Sonntag in der Predigt aus dem Lukas-Evangelium über den ungerechten Richter und die bittende Witwe gehört. Und Jesus wollte uns zeigen, dass es nötig ist, wie es dort geschrieben stand, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. So stand es in Lukas 18, Vers 1. Und das Gebet spielt auch in unserem heutigen Predigttext eine Rolle. Es zeigt, worauf jemand vertraut. Und wir hören heute von zwei Menschen. Der eine, der will mit seinem scheinbar guten Leben bei Gott Punkte sammeln. Und der andere schämt sich für sein Leben und setzt alles auf die Karte der Gnade Gottes. Wir können aufschlagen Lukas 18, Vers 9 bis 14. Das soll heute unser Predigttext sein. Lukas Kapitel 18, die Verse 9 bis 14, und es trägt hier in meiner Bibel die Überschrift „Das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner“. Ein bekannter Bibeltext. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: „O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme.“ Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: „O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.“ Soweit der Bibeltext. Wir erkennen zwei gegensätzliche Lebensprogramme in diesem Text. Einmal das Modell der Selbstgerechtigkeit und dann das Modell der Glaubensgerechtigkeit. Beispiel für das Lebensprogramm der Selbstgerechtigkeit ist natürlich der Pharisäer. Der Zöllner hingegen steht für das Lebensprogramm der Gerechtigkeit aus Glauben, der Gerechtigkeit, die Gott schenkt. Dieses Gleichnis hier vom Pharisäer und vom Zöllner erzählte der Herr Jesus, um anhand der zwei unterschiedlichen Beter ihre zwei völlig unterschiedlichen Lebensprogramme darzustellen. Erstens eben den Weg der Selbstgerechtigkeit und zweitens den Weg der Glaubensgerechtigkeit. Und um zu zeigen, dass nur einer dieser beiden Wege zum Ziel führen wird. Nur einer. Nämlich zum Ziel, von Gott für gerecht erklärt zu werden. Darum ging es ja am Schluss dieses Textes. Mit anderen Worten, nur auf einem der beiden Wege kann ein Mensch in das Reich Gottes eingehen. Und genau das möchte der Herr Jesus einer bestimmten Gruppe von Menschen sagen. Wir erfahren es in Vers 9. Wenn wir uns fragen, an wen sich der Herr mit den Worten dieses Gleichnisses wendet, dann wäre die Antwort: Jesus wendet sich an jene, die sich selber auf dem richtigen Weg wähnen, weil sie ein sehr frommes und moralisch einwandfreies Leben führen, aber die in Wirklichkeit auf dem Holzweg sind, weil sie in ihrem Stolz auf das falsche Pferd gesetzt haben, nämlich auf sich selber, anstatt auf Gott. Und Jesus spricht hier sehr deutlich und ohne Scheu Leute an, die, wie es eben in dem Vers 9 heißt, auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und dabei noch die übrigen verachteten. Schauen wir uns nun das Lebensprogramm des Pharisäers einmal genauer an. Und das wäre auch der Punkt 1, der Weg der Selbstgerechtigkeit. Zunächst fällt bei dem Gebet dieses Pharisäers auf, dass er sich für besser hält als andere Menschen. „O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen.“ So fängt er ja an. Wir sehen hier also einen sehr selbstbewussten Mann, der stolz auf sich selbst und auf sein moralisch einwandfreies Leben blickt. Er rechnet dann Gott vor, dass er weder ein Räuber noch ein ungerechter Ehebrecher oder Zöllner wäre. Ich bin besser als die übrigen Menschen, denn ich habe noch nie gestohlen. Ich habe noch nie jemand umgebracht. Ich versuche immer gerecht zu sein. Ich bin noch nie fremdgegangen. Ich betrüge und belüge niemanden, so wie es die Zöllner tun. Vielleicht kennt ihr solche Sprüche, wenn man sich mit Leuten unterhält, die sagen, ich bin ja gar kein schlimmer Sünder, ich habe noch nie jemand umgebracht. Also ich habe das schon ein paar Mal gehört. Dann zählt dieser Pharisäer noch einige seiner frommen und religiösen Leistungen auf. Sicher waren es noch viel, viel mehr. An 2 Tagen in der Woche faste ich und ich spende 10% von allem, ohne Ausnahme, auch von der Minze und vom Kümmel. Und das Urteil des Herrn Jesus über diese Lebenseinstellung lesen wir in Vers 9. Der Herr nennt es Selbstgerechtigkeit. Es war ein Mann, der auf sich selbst vertraute. Dieser Pharisäer vertraut eben auf sich selber, auf sein in seinen Augen gutes und gerechtes Leben. Und das müsse doch Gott irgendwie anerkennen und belohnen. Das habe er doch verdient. Aber gefällt es Gott wirklich, wenn ein Mensch sich vor ihm so rühmt? Rühmt, wie religiös er ist? Rühmt, wie fromm er ist? Es ist auch sehr bemerkenswert, dass im Gebet des Pharisäers das Wort Ich irgendwie dominiert. Ich bin nicht wie die übrigen. Ich faste 2-mal, ich gebe den 10. Immer ich. Und so eine stolze und hochmütige Herzensgesinnung kann natürlich Gott niemals gefallen. Nehmen wir doch auch einmal das Beispiel des Fastens. Ein Gebot, 2-mal pro Woche zu fasten, hat der Herr ja auch gar nicht gegeben. Wir finden es gar nicht in den 5 Büchern Mose. Natürlich, die Juden fasteten etwa am großen Versöhnungstag 1-mal im Jahr oder auch mehrmals zu anderen Zeitpunkten, weil sie der Zerstörung Jerusalems gedachten und der Katastrophe, die da geschehen ist und dem Gericht Gottes über ihr Volk. Ja, Gott forderte die Juden auch immer wieder zum Fasten auf, zu besonderen Gelegenheiten, um sie zu einer echten Buße, zu einer echten Umkehr, zu einer echten Trauer über Sünde aufzufordern und zu bewegen. Genau das sollte doch der Sinn des Fastens sein. Aber doch kein leeres Ritual, sondern ein Ausdruck intensiven Betens, ein Ausdruck von Trauer und Not angesichts der Schuld und Sünde. Ein ernstliches Suchen nach Gottes Barmherzigkeit, nach seinem Willen. Das wäre ein Fasten für den Herrn. Ein Fasten, auf das man nicht stolz ist, sondern dass man im Gegenteil aus Demut, aus tiefer Betroffenheit vor Gott begeht. Eigentlich hätte der Pharisäer auch den Propheten Sacharja kennen müssen. Und durch den Propheten Sacharja hinterfragt nämlich der Herr ein heuchlerisches, rein rituelles Fasten, wie überhaupt alle Rituale, die einfach nur so aus bloßem Aberglauben geschehen und nicht aus echter Motivation, aus echter Trauer und Buße heraus, sondern vielleicht nur eben aus Tradition oder vielleicht sogar nur aus Selbstmitleid. In Sacharja 7,5 spricht der Herr da ganz deutlich. Und da heißt es, rede zu dem ganzen Volk des Landes und zu den Priestern und sprich, wenn ihr jeweils im 5. und 7. Monat gefastet und geklagt habt, und zwar schon diese 70 Jahre, habt ihr denn da für mich gefastet? So hinterfragt der Herr sein Volk. Oder war das nur ein leeres Ritual? Vielleicht im Stolz, ja, wir fasten schon 70 Jahre lang. Und alle Werke des Pharisäers geschahen im Grunde genommen nicht für den Herrn, so wie das hier ausgedrückt war durch den Mund des Propheten. Er tat sie wohl gar nicht aus Dankbarkeit für die Gnade und Erlösung durch Jesus, sondern er tat sie für sich selbst. Weil er glaubte, seines eigenen Glückes Schmied zu sein. Und wenn er nur genügend Gerechtigkeitspunkte bei Gott gesammelt hätte, dann gäbe es den Bonus des ewigen Lebens. Wie bei so einer Karte, ne, die man, wenn man in ein Geschäft geht, vorzeigen kann und irgendwann gibt es so einen schönen Bonus von ein paar Euro. Und bei Gott gibt es den Bonus, wenn ich halt gerecht lebe, des ewigen Lebens, so seine Einstellung wohl. Und dann müsste Gott gerechterweise auch diesen Bonus auszahlen. Das wäre doch sein gutes Recht und das habe er mit seinem guten Leben natürlich auch verdient. Doch was hält eigentlich der Herr von so einem Lebensprogramm? Der Vers 14 am Ende unseres Textes sagt es uns. Denn dieser Vers spricht gerade dem Zöllner die Rechtfertigung zu, nicht aber dem selbstgerechten Pharisäer. All seine guten und religiösen Errungenschaften sind in Gottes Augen gar nichts wert, weil es der falsche Weg ist. Es ist der Weg der Selbsterhöhung und auch der Selbsterlösung. Gott hat jedoch vom Paradies her ausgeschlossen, dass ein Mensch sich selbst irgendwie den Eingang zum Himmel bauen kann oder sich dahin erhöhen kann, eine Leiter in den Himmel bauen kann. Der Weg der Selbsterlösung durch ein gerechtes Leben ist von Gott nicht autorisiert als Weg in den Himmel. Das ist der falsche Weg. Es ist nicht vorgesehen von Gott. Und es fehlt dem Menschen auch überhaupt das Vermögen, die Kraft und die Möglichkeit dazu, sich selbst so zu perfektionieren, dass er vielleicht ein Leben wie Jesus führt, was vollkommen ist. Der Mensch ist ja Sünder. Und es würde ja den Menschen auch zum Gott erheben. Gott wird den Weg der Selbsterlösung eines Menschen mit dessen Erniedrigung in die ewige Gottesferne richten müssen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, sagt Jesus. Der Apostel Paulus, der hat rückblickend auf sein Leben folgendes Zeugnis im Philipperbrief abgelegt. Im Philipper 3, ab Vers 7, da sagt er: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Worauf kommt es also an? Auf meine Errungenschaften? Auf meine Leistungen? Auf meine gerechten Taten? Oder auf Gottes Gerechtigkeit, die ich im Glauben annehmen und empfangen kann? Natürlich. Wir wissen es. Es kommt einzig und allein auf Gottes Errungenschaften an. Weil allein Gott gut ist. Allein Gott rein und vollkommen ist. Es kommt auf die Erlösung durch Jesus an und darauf hätte der Pharisäer sein Vertrauen setzen müssen. Das wäre der Weg gewesen zum ewigen Leben. Er hätte niedrig von sich selbst denken müssen. Er hätte erkennen müssen, dass er ein Sünder ist. Er hätte erkennen müssen, dass all das, was er ist und tut, was er unter Anstrengung all seiner menschlichen Kräfte zu bieten hat, das ist nur ein kleiner Fetzen und dazu noch ein dreckiger, den Gott nicht anerkennen kann. Denn er bleibt trotz all seiner Leistungen ein Sünder. Niedrig hätte er von sich denken müssen und all sein Vertrauen auf den großen Herrn setzen sollen, um die hundertprozentige Gerechtigkeit des Herrn Jesus dann geschenkweise erhalten zu können. Denn nur diese Gerechtigkeit zählt vor Gott. Wir haben schon gehört, in Vers 14 spricht der Herr dem bußfertigen Zöllner die Gerechtigkeit zu, nicht dem selbstgerechten Pharisäer. Dort heißt es, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Sich selbst für gerecht erklären zu wollen ohne Jesus wäre genauso, wie wenn ein Kind Spielgeld nimmt und damit etwas kaufen möchte. Das kann man gern mal probieren, ob man sich da seinen größten Wunsch mit erfüllen kann. Ich denke, auch wenn so ein Kind tagelang, wochenlang, vielleicht monatelang immer mehr Papiergeldscheine ausschneiden würde, vielleicht einen ganzen Koffer voll, rein zahlenmäßig wären es vielleicht 1 Million Euro. Selbst wenn es so viel Papiergeld ausschneiden würde, Es würde selbst für eine einzige Tafel Schokolade nicht reichen. Oder? Probiert's aus. Es wäre ja die falsche Währung, der falsche Weg. Das Kind bräuchte natürlich echtes Geld. Und zusätzlich müsste das Geld von den Eltern auch geschenkt sein, Taschengeld, denn es kann ja noch gar nichts selber verdienen. Doch mit diesem geschenkten, echten Geld könnte es das ersehnte Spielzeug oder Naschzeug natürlich kaufen. Mit echten Euros. Aber Spielgeld wird von keinem Verkäufer akzeptiert werden. Es ist völlig wertlos. Und wären es Milliarden Euro. Und genauso ist es vor Gott. Gute Taten sind die falsche Währung. Und wären es noch so viel. Sie würden niemals reichen, um den Preis für die Schuld der Menschen zu bezahlen. Gott kann sie gar nicht akzeptieren, wie der Verkäufer. Im Blick auf das Heil, nicht allgemein, aber im Blick auf das Heil sind gute Taten völlig wertlos. Sie haben schon einen hohen Wert, aber im Blick auf das Heil keinen. Sie taugen einfach nicht als Lösegeld, um einen Menschen aus seiner Verlorenheit und Todverfallenheit, die ja seit dem ersten Sündenfall Adams besteht, frei zu kaufen. Und selbst wenn die guten und frommen Leistungen eines Menschen aus reinen Motiven, vielleicht aus humanistischen, hehren Beweggründen geschehen, wenn sie alle auch in selbstloser Liebe getan wären, so würde all das den Täter der guten Werke nicht besser machen können vor Gott. Wir werden das nachher singen, was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Das alles wäre nur Spielgeld anstelle der echten Währung. Und ihr wisst, was das für eine Währung ist. Das Blut des Lammes. Wir denken nachher dran im Abendmahl. Denn im Hebräerbrief steht, Kapitel 9, Vers 22, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das ist die Währung. Der einzige Preis, der vor Gott zählt, ist das Blut Jesu. Und natürlich das Vertrauen eines Menschen in dieses Erlösungswerk von Jesus. Nur so kann die absolute und heilsnotwendige Heiligkeit und Gerechtigkeit auf einen Menschen quasi übergehen, von Jesus auf diesen Menschen. Dass er vor Gott in seiner Stellung als völlig gerecht und heilig gelten kann. Und zwar aus Gnade, als Geschenk. Im ersten Petrusbrief wird das wunderbar ausgedrückt, Kapitel 1, Vers 18 bis 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Man kann sich das vielleicht wie einen Rahmen vorstellen. Und den Rahmen nennen wir mal Verlorenheit. Und aus diesem Rahmen kann man sich mit menschlichen Mitteln, wenn man da drin ist als Mensch, und auch mit dem allerbesten und gerechtesten Leben niemals auch nur ansatzweise irgendwie herausbewegen. Man kann diesen Rahmen nicht durchbrechen. Man kann sich auch nicht daraus da freikaufen davon. Weltliche Mittel taugen nicht. Der Herr Jesus hat es gesagt. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Er kann diesen Rahmen, der auch von oben gesetzt ist, weil die Schrift alles unter die Sünde eingeschlossen hat, nicht durchbrechen, es sei denn, jemand von außen durchbricht diesen Rahmen. Von oben, von Gott. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus, als er noch der Saulus war, also vor seiner Bekehrung zu Jesus, einer der frömmsten Menschen überhaupt war, die es je gegeben hat. Also wenn wir das lesen in der Schrift und wir selber auch über sich redet, aus seiner Vergangenheit, dann denke ich, kann man diese Behauptung guten Gewissens aufstellen. Er hat versucht, das Gesetz Gottes mit dem größtmöglichen Eifer einzuhalten. Ich möchte mal diesen Lebensbericht, aus dem ich vorhin schon aus der Schlachterübersetzung vorgelesen habe, jetzt aus einer modernen Übersetzung nochmal vorlesen. Und es wäre quasi so, wie wenn Paulus jetzt hier steht und sein Zeugnis ablegt. Wie war das, bevor ich Jesus fand und als ich Jesus gefunden habe? Das ist Philipper 3 ab Vers 3 und dort steht: Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Und dann zählt er alles auf. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn war, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Soweit das Zeugnis des Paulus. Vor seiner Bekehrung zu Jesus richtete er also, wie er es gerade bekannt hat, nur seine eigene Gerechtigkeit auf, die im Vergleich zur Gerechtigkeit des Herrn Jesus nicht mehr als Dreck und Kot ist oder Müll. Null und nichtig. Sein früheres Leben war nur Vertrauen auf Fleisch, jetzt biblisch wieder ausgedrückt. Und so drückt er es auch in anderen Briefen aus. Vertrauen auf sich selbst, auf seine eigene Gerechtigkeit, auf seine eigene Bonität und Seriosität im Glauben, auf seine Qualität, anstatt auf Jesus und die Qualitäten Jesu und auf das, was der Herr Jesus am Kreuz für uns getan hat. Vor Gott zählt ja nur Vollkommenheit, vollkommene Reinheit und Heiligkeit, und die musst du dir eben schenken lassen. Anders geht's nicht. Jesus hat sie am Kreuz erwirkt und er schenkt sie dem, der sich selber als ungenügend erkennt, also sich erniedrigt. Wer sich so erniedrigt, sich selbst als schuldig und erlösungsbedürftig erkennt und wer deswegen ganz bewusst allein auf Gottes Gnade baut, sie auch erbittet, sie annimmt, indem er sich ja dem Herrn und Heiland Jesus ganz anvertraut. Und diesen Weg zum Leben hatte der Saulus vor seiner Bekehrung zu Jesus und auch der Pharisäer in unserem Gleichnis nicht erkannt. Zweitens, der Weg der Glaubensgerechtigkeit. Der ist eigentlich jetzt schon in den letzten Minuten angeklungen, aber ich möchte trotzdem noch dazu etwas sagen. Schauen wir uns dazu nochmal den Zöllner an in unserem Gleichnis, um den Weg der Glaubensgerechtigkeit an ihm ablesen zu können. An seinem Verhalten sehen wir in vierfacher Hinsicht seine demütige Gesinnung. Und demütig sein bezieht sich jetzt im Sinne der Bibel in erster Linie nicht so sehr auf ein demütiges Verhalten zu anderen Menschen, sondern in erster Linie beschreibt die Bibel mit Demut Leute, die Buße tun, die sich also vor Gott demütigen, denen ihre Schuld leid tut, die sich schämen vor Gott wegen ihres Versagens, wegen ihrer Sünde und die ein großes Verlangen nach Barmherzigkeit und Vergebung verspüren und dies vom Herrn erflehen. Das ist sich demütigen vor Gott. Und der zweite Schritt ist dann auch ein demütiges Verhalten in der menschlichen Gemeinschaft an den Tag zu legen. Woran erkennen wir denn nun die demütige und bußfertige Haltung des Zöllners? 4 Punkte möchte ich da herauspicken. Erstens lesen wir in Vers 13, er stand von Ferne, im Gegensatz zum Pharisäer. Das heißt, dieser Mann war bewusst, dass er aufgrund seiner Sünden eigentlich gar nicht in die Gegenwart des heiligen Gottes treten konnte. Bleib lieber fern. Aber ich möchte doch hin. Aber ich kann nicht. Also bleibe ich in einiger Entfernung. Zweitens, er wagte in seiner Selbst Erniedrigung, nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, Vers 13. So sehr schämte er sich für seine Übertretungen. Und ihr kennt es vielleicht, wenn Kinder oder auch man als Erwachsener vor jemandem eine Schuld bekennt, dann schaut man auch verschämt eher nach unten. Man traut sich gar nicht, den anderen anzuschauen, weil man sich so sehr schämt für seine eigene Schuld. Drittens, dann denken wir an seine Gestik. Er schlug an seine Brust und damit zeigte er auch sein zerbrochenes Herz an, seine tiefe Reue mit dieser Geste. Vers 13, er schlug an seine Brust. Und dann viertens, er hat eigentlich zwei Blickrichtungen gehabt. Zum einen blickte er auf seine Schuld und zum anderen blickte er oder streckte seine Hand gleichzeitig zur Gnade Gottes aus, hilfesuchend. Er schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder, Blickrichtung auf seine Schuld, gnädig, O Gott, Blickrichtung auf die Gnade Gottes. Der Zöllner begehrte nichts mehr, als dass der Herr seine Schuld sühnen, hinwegnehmen und ihn völlig reinwaschen möge, aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Das war sein Wunsch. Und indem der Zöllner also sein ganzes Vertrauen auf den Herrn fokussiert und auf seine Gnade, wird er vom Herrn für gerecht erklärt. Denn so endet unser Bibeltext. Das bedeutet dieses Wort gerechtfertigt. Dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hin. Die Reformatoren haben dieses Wort geliebt. Rechtfertigung allein aus Gnade, aufgrund des Glaubens. Das Wunder der Rechtfertigung wird jedem zuteil, der wie der Zöllner die Gnade, die Vergebung seiner Schuld und die Versöhnung mit Gott erbittet. Dann verändert sich seine Stellung vor Gott komplett. Er hat sich dann nicht selbst verbessert oder rund erneuert, wie ein Reifen, der dann doch wieder abgefahren ist, sondern er ist neu geschaffen in Christus. Und Gott sieht ihn von Stund an als völlig gerecht und heilig an, so wie sein Sohn Jesus. Das ist diese Gerechterklärung durch Gott. Ich sehe dich an wie mein Sohn Jesus. Und es gilt, was eben Paulus dann so unübertroffen in einem Wort formuliert hat, was wir hier öfters auch zitieren, weil es einfach so wunderbar ist, in 2. Korinther 5, 21. Da hat Paulus das ganze Evangelium zusammengefasst und hat diese wunderbare Folge auch für alle, die Jesus eben in ihr Leben aufnehmen, so ausgedrückt. Denn der ohne jede Sünde war, also Jesus, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Der Pharisäer hatte sich Gott genähert, indem er sich selbst auf die Schulter klopfte und auf seine eigenen guten Werke baute. Für ihn bedeutete Beten, auf seine eigene Frömmigkeit stolz zu sein. Der Zöllner hingegen kam aufgrund seiner persönlichen Not und Schuld zu Gott. Er kam in Demut und begehrte Gottes Gnade. Und diese Haltung wird vom Herrn Jesus als Schlüssel zur Errettung dargestellt. Denn der Herr erklärt ihn für heilig und gerecht. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Noch ein Punkt 3, was uns das Gleichnis zu sagen hat. Der Herr beschließt das Gleichnis jetzt mit einem ganz wichtigen Lehrsatz. Ich lese ihn nochmal vor. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Vers 14. Hier wird eins klar. Stolze, selbstgerechte und selbstzufriedene Herzen werden nie Gottes Gnade erfahren können. Im Gegenteil, sie müssen sogar mit Widerstand rechnen. Mit Widerstand von allerhöchster Stelle, nämlich vom lebendigen Gott. Wir haben es gehört, Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen. Stellt euch das vor, das ist nicht lustig, wenn Gott einem Menschen Widerstand leistet. Ihn in seinem gerechten Zorn über Sünde und Sünder erniedrigen muss. Und wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und zwar von Gott. Das ist ganz und gar nicht lustig. Eigentlich ist es das Schlimmste, was einem Menschen jemals passieren kann in Zeit und Ewigkeit. Letztendlich ist es die Verdammnis, wenn ein Mensch von Gott erniedrigt wird und Gott zum Feind hat, der ihn bekämpft. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Warum ist das so? Wie wir gehört haben, keine menschliche Gerechtigkeit, nicht einmal die Gerechtigkeit der strengsten Pharisäer, kann dem Maßstab Gottes genügen. Weil Gott heilig ist. Und darum ist auch sein Maßstab nichts anderes als Heiligkeit und Vollkommenheit und Stolz. Das ist noch nicht mal ein Millimeter von diesem Maßstab. Der kann vor diesem Maßstab nicht bestehen. Ist absolut ungenügend, ist verdorben. Von Gott erniedrigt zu werden, ist ganz schrecklich, weil er, der Herr, für alle, die ungesühnt vor ihm erscheinen, wie ein verzehrendes Feuer handeln wird. Denn nicht umsonst warnt Gott in seinem Wort, Hebräer 10, 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und Hebräer 12, 29, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Neben dieser sehr ernsten Warnung möchte der Herr Jesus aber seine Zuhörer und damit auch uns alle an eine ganz wunderbare Wahrheit erinnern. Dass nämlich demütige, also bußfertige Herzen, Herzen, die bereit sind zur Umkehr, ihm sehr, sehr angenehm sind. Herzen, die sich vollkommen Jesus und seiner Erlösung anvertrauen und sie auf sich beziehen. Solche Herzen dürfen mit Gottes großer Liebe und unendlicher Gnade rechnen. Mit Erhöhung, die auch von höchster Stelle angeordnet ist, nämlich vom einzigen wahren und allmächtigen Gott. Es ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das macht Gott. Von Gott erhöht zu werden, das ist eigentlich das Größte, was ein Mensch je erfahren kann. Was bedeutet es eigentlich, wenn jemand von Gott erhöht wird? Es bedeutet zum Beispiel, wie wir schon gehört haben, Gottes vollkommene Gerechtigkeit zugerechnet zu bekommen, also errettet zu werden. Das ist schon ein Teil dieser Erhöhung. Dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Dann bedeutet es, ein Kind Gottes zu werden, nicht mehr ein Kind des Verderbens oder ein Kind des Teufels. Was ist das für ein Weg? Auf einmal zur Familie Gottes gehören zu können und auch vom Herrn der Herrlichkeit so behandelt zu werden, nicht mehr als Knecht, sondern als Kind. Es bedeutet, das ewige Leben und den Himmel zu erben. Es bedeutet letztendlich, von Gott selbst geehrt zu werden. Erhöhung ist Ehre. Der allmächtige Gott beginnt, Menschen zu ehren. Aus Liebe, mit geistlichen Segnungen auch zu überschütten. Etwa mit dem Bürgerrecht in seinem Reich, mit einem ewigen Wohnrecht im Himmel, mit der Auferstehung in einem neuen Leib, mit hoheitlichen Aufgaben im zukünftigen tausendjährigen Reich, mit der Mitarbeiterschaft hier und jetzt im Team von Jesus in der Gemeinde, lebendiger Stein zu sein im Haus Gottes. Es ist unglaublich, wie viel Ehre der Herr begnadigten Sündern zukommen lässt. Eigentlich sollte doch dem Herrn die Ehre gebühren, die wollen wir ihm auch geben. Und der Herr sagt jetzt, ich ehre dich, wenn du nicht auf dich selber baust, sondern wenn du dich erniedrigst, dann mache ich dich groß. Wir haben es alle sogar vorhin gesungen, du machst mich groß, mein Herr, du machst mein Leben reich. Du sollst ja alle Zeit mein Alles sein. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich möchte es zum Schluss noch konkret machen. In 5 Gedankengängen. Gedankengang 1. Aber vielleicht muss ich ihn auch heute gar nicht sagen, aber vielleicht doch. Wir kennen uns ja auch nur zu 99,9%. Oder wer auch immer zuhört. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann müsste ich dir sagen, komm heute zu Jesus. Im Glauben, wie der Zöllner, der hat es getan. Er hat seine Schuld bekannt und hat damit das Erlösungswerk Jesu angenommen. Und wenn so jemand unter uns heute wäre, dann könnte er eigentlich heute komplett von seiner Lebensschuld befreit werden und sofort von Gott für gerecht erklärt werden. Könnte heute geschehen, wenn man Jesus wie der Zöllner im Glauben annimmt. Wenn jetzt jemand, wie vielleicht die meisten von euch schon, ein Kind Gottes ist, dann sei ermutigt, wenn du in Sünde gefallen bist, das nächste Mal Buße zu tun. Komm also wie der Zöllner, bleib nicht draußen und stehen, sondern komm zu Gott. Verdränge es nicht, beschönige es auch nicht, sondern sag es ganz ehrlich wie der Zöllner. Gib in Demut alles vor Gott zu, denn er vergibt doch gerne. Er hat sich doch so gefreut über den Zöllner, hat ihn gelobt, hervorgehoben. Er vergibt sehr gerne. Das ist kein Umstand für den Herrn. Das macht nichts lieber als das. Seine Gnade gilt außerdem Gottes Kindern doch schon längst, seit sie ja sein Kind geworden sind. Gedankengang 3. Wir haben ja viel von Stolz gesprochen. Lassen wir also nicht zu, dass Stolz oder Hochmut oder Einbildung oder Überheblichkeit oder Arroganz oder Selbstgefälligkeit irgendwie in unserem Herzen und Leben Platz bekommt. Das müssen wir bekämpfen und auch bekennen vor Gott, wenn wir dazu neigen, vielleicht hochnäsig zu sein oder selbstherrlich oder wichtigtuerisch oder selbstrechtfertigend. Wenn wir so handeln oder denken. Wir müssen daran denken, dass Gott sich solchen fleischlichen Gesinnungen und daraus erwachsenden Taten entgegenstellt. Wir haben gehört, Gott widersteht den Hochmütigen. Also Gott sagt nicht, na, ist mir egal. Nein, er widersteht den Hochmütigen. Und das schreibt auch Petrus in seinem Brief und er richtet sich dabei an Gläubige, nicht an Ungläubige. Gott kann nicht gutheißen, wenn wir so handeln und denken. Es ist Sünde. Gedankengang 4. Stolz und Gerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit, muss ich sagen, kann sich Gott gegenüber auch, wie beim Pharisäer, in selbstbezogenen Gebeten äußern. Also muss ich mich hinterfragen, oder wir alle, fließen meine Gebete eher über von Aufzählungen, was ich alles getan habe, oder von dem, was Gott getan hat, was Gott wichtig ist oder was Gott in seiner Gnade tun möge, als Bitte. So kann man mal seine Gebete überprüfen. Wie viel Ich kommt da vielleicht auch vor? Und letzter Gedankengang, Stolz und Selbstherrlichkeit können im Umgang mit Glaubensgeschwistern oder anderen Menschen, auch ungläubigen Menschen, die Beziehung zu diesen Menschen natürlich untergraben und vergiften. Das ist ganz schlimm. In Vers 9 macht der Herr Jesus ja deutlich, wenn wir nochmal an den Anfang unseres Textes gehen, dass eine überhebliche Herzenshaltung schnell dazu führt, andere zu verachten. Denn hier hieß es ja, er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Das heißt, es geht einher mit einer Verachtung der anderen, weil ich ja besser bin als der andere. Ich weiß es besser als der andere. Ich nehme mich wichtiger als der andere. Es ist immer gleichzeitig eine Verachtung anderer. Und es könnte dann natürlich schnell passieren, dass man, wie hier der Pharisäer, jemand verachtet, den aber Gott erhöht, dem Gott seine Gnade zeigt. Außerdem möchte das der Herr nicht, denn es heißt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zum Lobe Gottes. Als Christen dürfen wir uns weder über Ungläubige noch über Glaubensgeschwister erheben. Wir sollen niedrig von uns denken. Und das schreibt auch Paulus im Römerbrief Kapitel 12. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich schließe mit Vers 14. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen.
Amen.
Lasst uns ein Lied singen, passend auch zu dem Zöllner, von dem wir heute gehört haben, nämlich das Lied
38.
Danke, Herr Fari, 38, und zwar aus dem blauen Gesangbuch. Das heißt, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. 38.